Softwarearchitektur, der Podcast für den praktizierenden Softwarearchitekt auf Heise Developer. Unterstützt von InnoQ, Itemis und Siemens.
Hallo, Markus hier. Bevor es mit der aktuellen Episode so richtig losgeht, wollte ich noch kurz was sagen zum Thema Systems Engineering. Wir hatten ja vor nicht allzu langer Zeit eine Episode zu dem Thema mit Andreas Graf und mit Michael Stahl und ich war da auch dabei. Und ich habe inzwischen bei meinem anderen Podcast bei Omega Tau eine Episode aufgenommen mit einem Menschen namens Henning Butz, der ist war langjähriger Airbus-Mitarbeiter, ist jetzt Freiberufler. Und wir haben uns da über Komplexität, komplexe Systeme, Systems Engineering und auch die Frage unterhalten, wie man komplexe Systeme so bauen kann, dass sie vom Mensch sinnvoll bedient werden können und was das für Auswirkungen auf den Systementwurfsprozess hat. Ist, glaube ich, eine richtig schöne Ergänzung zu der Systems Engineering Episode kürzlich. Und ich wollte euch einfach da nochmal drauf aufmerksam machen. OmegaTauPodcast.net, OmegaTauPodcast.net. Und dann ist die erste oder zweite Episode, je nachdem, wann das hier genau online ist. Okay, das war's schon. Jetzt zurück zum eigentlichen Thema.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Software-Architektur-Podcasts. Diesmal nach einiger Pause endlich mal wieder mit Christian Weyer. Hallo Christian.
Hallo Stefan, ja, das war wirklich eine sehr, sehr lange, um nicht zu sagen eine zu lange Pause, aber ich bin froh, dass ich wieder mit im Boot bin, absolut, ja.
Genau, diesmal starten wir natürlich auch direkt und geben dir entsprechend die Gelegenheit, extra viele Worte zu sagen. Ich halte mich extrem zurück und sage nur einzelne Fragmente wahrscheinlich nicht, aber ich tue mein Bestes. Und unser Thema heute ist Windows Azure, spricht man das so aus? Also das ist vielleicht die allererste Frage.
Ich bin begeistert von dir, du hast es auf Anhieb richtig ausgesprochen.
Klingt ein bisschen hessisch, finde ich.
Also, ja, wirklich, wir als Deutsche, wir könnten uns das eigentlich am besten merken, wenn wir so ans südhessische Ärger denken, ne? Genau. Machst du schon wieder Azure, Alde. Genau. Soll auch nicht heißen, dass jetzt Windows Ärger macht, also das soll es nicht bedeuten hoffentlich. Also es ist wirklich Windows Azure bzw. Windows Azure Plattform. Das Lustige ist, gleich eine Anekdote mal von weg, wie Microsoft diese Plattform vorgestellt hat, das war ja auf der Professional Developer Konferenz in 2008, haben ja sämtliche Program Manager da Vorträge gehalten und naja, es ist ja durchaus ein ziemlich kunderbunter Melting Pot, Microsoft, so an unterschiedlichen Kulturen. Und da waren vielleicht irgendwie so 15 oder 20 Vorträge und in jedem Vortrag haben sie diesen Namen anders ausgesprochen natürlich, ja. Das war echt sehr lustig. Windows also Azure oder Windows Azure oder alles Mögliche kam davor.
Ja. Azure oder Azuro gefällt Azure, mir besonders gut. Also das Ganze schreibt sich A-Z-U-R-E. Genau. Das hat, glaube ich, was mit der Farbe zu tun.
Genau.
Und wie auch immer, man spricht es Azure und damit haben wir schon die erste Sache geklärt. Darüber wollen wir heute sprechen. Die Antwort auf Cloud Computing von Microsoft, so stufe ich das Ganze ein.
Ja, und, ein Teil davon zumindest, ja.
Okay. Und drum bin ich mal sehr gespannt, was du uns dazu so erzählen kannst. Vielleicht starten wir einfach mal mit einem groben Überblick mit ein, zwei Sätzen zum Umfeld allgemein und zu dem, was Windows Azure denn genau da jetzt eigentlich tut.
Genau. Also du hast ja schon angedeutet, Windows Azure beziehungsweise die Windows Azure Plattform. Da muss man schon wieder jetzt mal aufpassen. Also die übergreifende Cloud-Blaupause ist die Windows Azure Plattform. Und die Windows Azure Plattform selber besteht wieder aus einzelnen Teilen und aus einzelnen Komponenten, aus einzelnen Diensten gewissermaßen. Wenn man also über Windows Azure spricht, muss man wieder genau definieren, meint man jetzt wirklich nur Windows Azure selber? Das wäre dann quasi Compute in der Cloud, ja, und Storage in der Cloud. Oder spricht man über dieses Gesamtkonzept der Developer Cloud, so nenne ich das immer von Microsoft, nämlich diese Windows Azure Plattform. Und das bringt mich dann auch schon zu dem Punkt, den du ja vorhin so angedeutet hast, dass jetzt Windows Azure die Antwort ist von Microsoft auf Cloud Computing. Naja, teilweise, da hast du schon recht, aber Microsoft versucht es natürlich auch ein bisschen, ich sag mal, diversifizierter zu sehen und auch dann ein bisschen breiter zu positionieren. Es gibt mehr oder weniger so drei Cloud-Ausprägungen. Also ich bin jetzt hier nicht konform mit dem Microsoft-Marketing-Jargon. Ne? Das bin ich ja sowieso nicht. Ich formuliere es einfach mal nur so, wie ich es halt in der Praxis dann auch wirklich sehe, auch in vielen Kundenprojekten. Also die erste Ausprägung ist die sogenannte Productivity Cloud. Ja, das ist also alles, was so mit Online-Services zu tun hat. Also so klassische Vertreter sind zum Beispiel Exchange Online oder andere wie SharePoint Online oder CRM Online. Die sogenannte, naja, Developer Cloud ist jetzt alles, was sich rund um die Windows Azure Plattform rankt. Und last but not least natürlich noch so ein bisschen Private Cloud, weil dieses Buzzword darf natürlich auch in diesem Kontext nicht fehlen. Das wird momentan so abgefackelt durch diese ganzen Hyper-V-Familien und Hyper-V-Technologien, die Microsoft ja schon seit Jahren im Portfolio hat.
Mhm. Genau. Okay. Und worin unterscheidet sich nun die Developer Cloud, oder ist die Developer Cloud nun eine Public oder eine Private oder beides? Oder
irgendwie passt da eine Definition rein? Sehr gute Frage. Also momentan ist die Developer Cloud, also die Azure Plattform, eine reine Public Cloud. Aber Microsoft hat jetzt muss ich überlegen, wann das war. Ich glaube, das war Juni 2010 auf der Worldwide Partner Konferenz. Haben sie schon eine Semi-Private Cloud angekündigt. Das ist die sogenannte, jetzt aufgepasst, Windows Azure Platform Appliance, abgekürzt WAPA. Diese Windows Azure Platform Appliance soll sozusagen Windows Azure Platform in a Box sein. Und ist gedacht für so große Partnerfirmen, ist gedacht für zum Beispiel auch für Regierungen. Und ist zum Beispiel auch gedacht für große Internet Service Provider, die eben diese Idee von Windows Azure und der Windows Azure Plattform sozusagen außerhalb von Microsoft Data Centern zur Verfügung stellen wollen. Das dreht sich natürlich dann primär um so Themen wie Datenschutz und Data Governance, wem gehören die Daten, ja, wie sind sie verschlüsselt, müssen sie überhaupt verschlüsselt sein und solche Dinge eben.
Was mich jetzt ein bisschen irritiert, wenn du von Developer Cloud sprichst, dann ist die Developer Cloud, du meinst das nicht so, dass man darin nur entwickeln kann, sondern dass man da selbst entwickelte Anwendungen, also eine Anwendung selbst entwickelt und selbst betreibt. Also,
genau. Also,
wie soll ich das sagen? Und das halt in der Public- oder Private-Variante eben mit der Appliance im eigenen Data Center oder, so wie es im Moment läuft, in der offiziellen Plattform halt mit selbstgemachten Dingen.
Genau, so ist es. Also mit Developer Cloud meine ich natürlich nicht, dass es jetzt nur für uns Feierabend-Developer ist, um da ein bisschen in der Cloud rumzuspielen. Also das ist es zwar auch, aber es ist natürlich eine ernstzunehmende, ich sag mal, Compute- und Storage-Plattform, die in der Cloud eben läuft, auf der man oder mit der man eigens entwickelte Applikationen dann eben in die Cloud bringen kann und in der Cloud ablaufen lassen kann. Plus eben noch ein paar Mehrwertdienste, die teilweise auch von anderen Cloud-Anbietern angeboten werden, in ähnlicher Art und Weise, aber eben auch Cloud-Dienste, die so in der Art eigentlich von den großen Cloud-Anbietern, jetzt wie zum Beispiel Google oder Amazon und wer da eben sonst noch mit im Spiel ist heutzutage, halt so nicht angeboten werden. Und das macht eben dann diese Gesamtheit dieser Windows Azure Plattform aus.
Mhm. Vielleicht, also ich glaube, einige Hörer sind möglicherweise erstmal darauf eingestellt, dass das Ganze eine reine Microsoft-Veranstaltung ist. Das ist es nicht, soweit ich das verstanden habe. Richtig?
Man könnte es eigentlich meinen, ne? Weil wenn schon Windows drinsteht, ja. Genau. Aber nee, ist es nicht, weil also man kann ja auf dem normalen Windows in Anführungszeichen, kann man ja auch, ich sag mal, Java ganz gut machen und PHP und Python und schlag mich tot. Und genauso ist natürlich auch in der Windows Azure Plattform. Also ich bin da technologisch jetzt nicht irgendwie fixiert, zum Beispiel auf .NET oder auf .NET Framework oder Visual Studio. Ganz im Gegenteil, es gibt zum Beispiel auch entsprechende Plugins für Eclipse, wo du dann direkt aus Eclipse raus mit bestimmten Diensten von dieser Windows Azure Plattform direkt in Kontakt treten kannst und direkt auch mit der Windows Azure Plattform aus Eclipse heraus arbeiten kannst. Das heißt, Microsoft selber tut auch einiges, dass ich fast beliebige Java-basierte Systeme laufen lassen kann. Sie machen sehr viel in dem PHP-Umfeld und versuchen da eben diese Windows Azure Plattform und halt einen speziellen Bereich, nämlich diesen Compute-Bereich, wo meine eigenen Anwendungen drin laufen, durchaus auch für Nicht-.NETis schmackhaft zu machen, ja, absolut.
Mhm. Okay, also ich denke, da kommen wir noch ein bisschen drauf zu sprechen, was genau das dann vom Programmiermodell her bedeutet. Ja. Was mich noch interessiert, weil ich hauptsächlich die anderen Plattformen halt kenne, wie ich zu meiner Schande gestehen muss. Also Amazon ist, die Amazon AWS-Plattform ist relativ infrastrukturzentrisch, da weiß man nicht relativ genau, was man da tut. Also man hat da noch ziemlich viel Einblick in die einzelnen Maschinen, die man dort startet. In den Fakt, dass man das aus Images herausmacht, also da ist man noch relativ nah dran. Ja. Bei der Google-Plattform ist es anders, da ist man relativ weit weg und weiß das überhaupt nicht, sondern die Plattform skaliert im Prinzip automatisch für das, was man da drauf wirft. Mhm. Wie positioniert sich Microsoft da? An welchem Ende oder genau in der Mitte?
Also wenn du schon,
das nicht so
abgrenzen? Ja, wenn du schon diese beiden fast Extreme, wobei, naja, ganz Extreme.
Also so ganz extrem ist das beides
ganz extrem
nicht,
sind es ne, beide nicht, ne? Aber wenn wir jetzt mal wieder ein paar neue Buchstaben in die Buchstabensuppe, in die Cloud-Buchstabensuppe schmeißen, dann ist ja Amazon IaaS, also Infrastructure as a Service, ja?
Ja.
Google mit seiner App-Engine findet sich mehr so auf dieser Platform-as-a-Service-Schiene. Und oben drüber haben wir ja dann unsere guten, altbekannten und heißgeliebten SaaS, also Software-as-a-Service. Das heißt also, wenn man das so als Sandwich anguckt, dann findet sich Microsoft mit seiner Windows Azure Plattform sowohl, naja, ich sag mal primär in diesem PaaS-Segment, also schon in diesem Platform-as-a-Service-Segment. Es gibt Möglichkeiten in Windows Azure ein bisschen näher am Metall dran zu sein, aber nicht so nah wie bei Amazon. Das ist auch gar nicht gewollt, ja, also es ist quasi by design so. Aber man kann zum Beispiel näher am Metall, also mehr an der virtuellen Maschine am Ende des Tages sein als bei der Google App Engine. Aber man kann auch sagen, okay, ich möchte komplett, naja, von der ganzen physikalischen Geschichte mit VMs und mit Load Balancern und mit Netzwerkroutern und Failover und weiß der Teufel was, komplett davon unabhängig sein und möchte damit nichts zu tun haben und kann also wirklich komplett als reines Plattform-as-a-Service laufen.
Mhm. Okay, gut, dann lass uns doch mal konkret werden. Also wenn ich jetzt damit irgendwas machen will, womit fange ich an? Wo gehe ich als erstes hin? Auf azure.microsoft.com oder...
Oh, das war schon mal ganz so schlecht, ne? Also es gibt natürlich wie auch immer Shownotes und Links und die werden diesmal sofort zur Verfügung gestellt. Ich habe das nämlich diesmal vorbereitet. Was glaubst du denn?
Ja, Wahnsinn.
Wahnsinn, ne? Also die Produkt-Homepage, das ist www.microsoft.com/Windows Azure. Das ist aber mehr so, naja, ne, so dieses Marketing-Geschwängerte. Wenn man dann sich dann mal ja, entschieden hat, was mit Azure zu machen, mit der Azure-Plattform, dann ist es das eigentliche Portal, das Management-Portal, wo man sich dann auch die unterschiedlichen Services angucken kann und wo man dann auch eigene Anwendungen deployen kann und teilweise auch monitoren kann. Das ist unter windows.azure.com.
Dieses Monitoring, also wenn du schon sagst, das geht über diese Oberfläche, kann ich das alles auch über entsprechende Kommandozeilen, Werkzeuge oder irgendwelche Webservice oder REST oder sonst was, APIs?
Genau, also eine der Grundideen oder eine der Grundparadigmen von der Windows Azure Plattform ist eigentlich Services in der Cloud. Das heißt, so gut wie alles, was ich mit zum Beispiel Visual Studio machen kann, was ich über dieses Portal machen kann, was jetzt übrigens komplett in Silverlight gebaut ist. vorher war es in HTML, jetzt ist es in Silverlight. Vielleicht sehen wir dann in einem Jahr eine komplett HTML5-basierte Version. Man weiß es ja heutzutage nicht, ne, Stefan?
So ist das.
also alles, was man über dieses Management-Portal machen kann, oder so gut wie alles, kann man auch über REST-Schnittstellen machen. Das heißt, ich kann zum Beispiel meine Anwendung deployen, komplett von der Konsole aus, wird dann unten drunter einfach dieses REST-API angesprochen. Ich kann zum Beispiel dieses Scale-Up, Scale-Down, also Instanzen hoch und runter fahren, oder kann ich komplett remote machen. Also ich muss das nicht über das Management-Portal machen. Tatsache ist, wir mit unserer Firma ThinkTecture, wir machen momentan ja doch einige Windows Azure Plattform Projekte. Ja. Es ist jetzt noch nicht so üppig, ich sag mal, wo die Kunden uns die Türen einrennen, aber es werden so ständig mehr. Und wir arbeiten eigentlich relativ wenig dann mit dem Management Portal, weil du brauchst dann natürlich im Betrieb, auch wenn das jetzt nur ein Prototypenbetrieb ist, brauchst du natürlich eine automatisierte Lösung. Und da arbeiten wir dann so mit PowerShell, Commandlets zum Beispiel oder mit irgendwelchen anderen Kommandozeilen-Tools und ähnlichen Dingen. Und die gehen halt, wie gesagt, auf eins oder mehrere REST-APIs, die dann eben oben in der Azure Cloud laufen.
Okay. Jetzt hast du schon so ein paar Begriffe erwähnt, sowas wie Compute und noch ein paar andere. Sollen wir die der Reihe nach mal durchgehen, die Bestandteile?
Genau, also vielleicht erst nochmal, um diesen Überblick dann sozusagen abzuschließen. Es gibt, es gibt drei große Bestandteile von der Azure-Plattform. Das eine ist Windows Azure selber. Ja. Der zweite Bestandteil ist SQL Azure. Das ist quasi SQL Server in der Cloud, in Anführungszeichen. Können wir vielleicht nachher noch mal kurz drauf eingehen. Und das dritte, das ist jetzt die sogenannte Windows Azure App Fabric. Und das ist etwas, was jetzt so in der Art und Weise sowohl von der Technologie, von den architekturellen Möglichkeiten, als auch von der Bündelung her als Cloud-Produkt, als Cloud-Offering so eigentlich von keinem anderen angeboten wird. Bei allem anderen könnte man sagen, ja, das haben wir ja teilweise schon gesehen, es ist alles nichts Neues, okay. Aber speziell bei dieser Windows Azure App Fabric gibt es durchaus Dienste, die sehr interessant sind und die wir zum Beispiel auch schon heute recht rege in dem einen oder anderen Projekt bei Kunden auch einsetzen. Mhm. Also das sind diese drei großen Blöcke oder diese drei großen Klötze. Und fangen wir einfach mal mit dem ersten an, würde ich sagen. Das ist nämlich Windows Azure selber. Also Windows Azure selber heißt, das ist eigentlich das, wo etwas von mir in der Cloud entweder liegt oder läuft. So möchte ich es mal formulieren. Nämlich Windows Azure selber spaltet sich wieder in Windows Azure Compute und in Windows Azure Storage. Okay, Compute. Compute heißt, da läuft mein Code. Mein Code läuft in der Azure Cloud, sprich momentan mit dem Public Cloud Gedanken und Public Cloud Ansatz, mein Code läuft in der Microsoft Cloud. Und Windows Azure Storage heißt eben, okay, meine Daten liegen in der Microsoft Cloud. Das ist so die Grundidee erstmal von Windows Azure.
Gut, das ist so ähnlich wie bei den anderen auch.
Das ist also ähnlich wie bei den anderen auch, genau. Und jetzt vielleicht, um ein bisschen detaillierter in Windows Azure Compute reinzugehen. Wie schon anfangs erwähnt, ist jetzt Windows Azure Compute eine Plattform-as-a-Service-Cloud-Lösung. Das heißt, wir kümmern uns nicht ums Betriebssystem und wir kümmern uns nicht um die Infrastruktur. Naja, das mit der Infrastruktur, das kann man eigentlich so stehen lassen, aber mit dem Betriebssystem, das ist mittlerweile so ein bisschen aufgeweicht. Ja, da gibt es auch ein bisschen so schon jetzt so religiöse Fronten, die sagen, ja, teilweise hat der Microsoft doch IaaS, also Infrastructure as a Service, aber meiner Meinung nach hat es das eben nicht oder noch nicht, aber also ich kann auf das OS, auf das Betriebssystem teilweise Einfluss nehmen, je nachdem, welchen Aufwand ich treiben möchte und welche Vorgehensweise ich denn dann wähle. Also die Idee ist auf jeden Fall, dass man sich nicht mit dem Betriebssystem und der Infrastruktur auseinanderzusetzen hat, sondern man konzentriert sich auf die Modellierung, auf das Schneiden, ja, sozusagen, wie es so schön auf Neudeutsch heißt, und auf die Implementierung von Anwendungen und Services. Das ist eben Windows Azure Compute sozusagen als Abstraktion.
Und dazu habe ich dann für die Programmiersprache meiner Wahl ein Programmiermodell, das eben genau darauf zugeschnitten ist.
Ja gut, also ich habe dann zwar, wenn ich mich für die Programmiersprache oder die Programmierplattform entscheide, habe ich durchaus auch ein Programmiermodell. Das ist zwar recht dünn, aber du fängst ganz anders an, nämlich du fängst an zu denken, tatsächlich wieder in Services, ja. Also du schneidest dann quasi deine Komponenten, deine Anwendungsbestandteile, die in der Windows Azure Cloud laufen sollen, schneidest du und modellierst du über so eine kleine domänenspezifische Sprache. Das ist das sogenannte Windows Azure Service Model. Mhm. Und dieses Service Model, das ist recht umfangreich. Das wird auch intern, also von Microsoft intern verwendet, um dann den Betrieb zu gewährleisten. Also es gibt sozusagen eine Master-Ausprägung von diesem Service-Model, das wird dann von verschiedenen Bestandteilen in der Windows Azure Cloud verwendet, um dann so Sachen wie Uptime zu gewährleisten, dass du jetzt sagst, okay, ich hätte gerne immer 10 Instanzen am Laufen, ja, und was passiert, wenn aber 2 Instanzen davon irgendwie abrauchen, weil gerade diese Server in dem Datacenter irgendwie abgefackelt sind. Also dieses Service-Modell wird sowohl für den Betrieb verwendet, als auch für die Entwicklung bzw. die Entwurfsphase in der Entwicklung. Und über dieses Service-Modell modelliere ich sogenannte Roles. Und diese Roles, die werden dann konfiguriert. Und diese Roles, die können dann eben entweder übers Visual Studio jetzt im Falle von .NET-basierter Entwicklung oder eben über so Kommandozeilen-Tools oder über das direkte Ansprechen von dem REST-API für das Service-Deployment, können dann diese Roles deployed werden und Azure baut da oben in der Cloud für uns virtuelle Maschinen draus.
Okay, das heißt, ich habe im Prinzip eine Beschreibung meiner Systemkonfiguration mit den Mitteln dieser abstrakten Sprache, dieser abstrakten Service-Modellierungssprache geliefert und das werfe ich dann sozusagen als Teil meines Deployments der Plattform vor und die sorgt dann dafür, dass das Zeug entsprechend initialisiert und instanziert wird, das ich darin beschrieben habe.
Genau, das bedeutet, okay, du sagst, was du gerne hättest und Azure setzt dann um. Ja? Also die machen dann... Zum Beispiel sagst du, okay, ich habe jetzt eine Website oder eine Web-Anwendung, die möchte ich jetzt gerne in Azure laufen lassen und ich möchte gerne, dass die immer zwei Instanzen am Laufen hat, weil ich ja gerne dieses automatische Failover bzw. diese High Availability hätte. Ne? Und dann modellierst du das, dann sagst du, okay, ich hätte gerne jetzt eine, das heißt dann eben Web-Role, diese Web-Role soll einen Input-Endpoint haben, zum Beispiel über Port 80. Das wäre dann eben die Information für die Azure Cloud. Okay, ich muss den Port 80 auf den jeweiligen Firewalls freischalten und muss den Load Balancer richtig programmieren. Und du sagst dann eben noch, okay, und ich hätte dann eben gerne immer zwei von diesen Instanzen. Und so kannst du jetzt verschiedenste Konfigurationseinstellungen, dazu gehören eben Kommunikationsendpunkte, dazu gehören irgendwelche Konfigurationseinstellungen, dazu gehören vielleicht irgendwelche temporären Ressourcen wie lokale Dateien oder lokale Orten auf der jeweiligen Instanz, dazu gehören zum Beispiel Zertifikate, wenn du SSL oder andere X509 relevanten Aktionen betreiben willst und so konfigurierst du dann eben dein System und deployst es dann.
Und der Code, den ich jetzt baue, um die Geschäftslogik zu implementieren, den kann ich in irgendeiner der unterstützten Programmiersprachen dann bauen und mit dem ganzen Zeug zusammen deployen?
Genau, so ist es. Ich meine, am einfachsten, ist ja klar, und am schönsten, in Anführungszeichen, wird es natürlich innerhalb von Visual Studio dann gehen, beziehungsweise geht es natürlich schon seit längerem. Das heißt, da hast du dann natürlich so richtige Projektmappenvorlagen und Projektvorlagen und kannst dann deine ganz normalen Web-Anwendungen, also ASP.NET-basierte Anwendungen oder WCF-basierte Services oder ASP.NET-MVC-basierte Anwendungen oder Services, kannst du einfach in deine Solution mit reinnehmen, kannst dann eben über... Entweder über Visual Studio, bundi bundi, klicki klicki, wie ich immer sage, ja, das Ganze konfigurieren oder kannst direkt in diese XML-basierte Service-Model-Datei hineingehen und kannst sagen, wie das Ganze eben dann verdrahtet werden soll, ne? Oder beziehungsweise was verdrahtet werden soll. Genau.
Ich nehme an, Managed Code ist verboten. Nicht Non-Managed Code ist verboten?
Nee, überhaupt nicht. Du kannst wirklich alles machen. Also du kannst auch sagen, zum Beispiel haben wir einen Kunden, der hat halt sehr viel Legacy-Code in Form von alten C-DLLs, die er halt auch noch nicht portiert hat und auch nicht portieren will und teilweise auch nicht portieren kann, weil bestimmte Funktionalitäten im .NET Framework so nicht zur Verfügung stehen und sich eben herausgestellt hat, dass viele Algorithmen halt in diesen klassischen C oder in diesen C-DLLs einfach besser performen. Punkt, ja. Das heißt also, diese Dinger, diese Altlasten, so möchte ich es mal nennen, die kannst du ganz einfach dann auch mit in die Cloud mit hochnehmen und kannst aus deinem .NET-Code beispielsweise über pinvoke dann diese C-DLLs aufrufen. Es geht sogar mittlerweile, geht sogar COM. Also du kannst wirklich COM-Komponenten dann entsprechend auch oben registrieren und die dann von deiner Anwendung aus ansprechen. Ja, und man kann jetzt seit November kann man jetzt nicht nur C-DLLs, die man dann über pinvoke aus .NET heraus anspricht, in Azure laufen lassen, sondern auch COM-Komponenten. Das heißt also, auch da haben natürlich viele Leute irgendwelche Alt-Systeme, wo sie bestimmte COM-Komponenten eben haben, die sie dann in der Cloud weiterverwenden möchten oder müssen. Und über bestimmte Start-up-Mechanismen, wenn also diese VMs dann hochfahren, kann ich dann meine COM-Komponenten registrieren und kann die dann auch aus meinen Anwendungen heraus ansprechen.
Okay. Das Ganze klingt aber schon so, ich bin doch schon deutlich näher an der Infrastruktur dran, als ich zum Beispiel bei Google wäre. Ne? Bei der Google App Engine gibt es unendlich viele Einschränkungen zu dem, was ich da tun kann. Das kann man jetzt positiv oder negativ sehen. Das erlaubt halt der Plattform dann, das beliebig raus zu skalieren. Ich weiß nicht, ob ich auf einer, 10 oder 100 Maschinen laufe. Das stelle ich mir da ein bisschen schwieriger vor, weil mein C-Code muss das natürlich schon irgendwie eher wissen, wo er da so gerade abläuft und wie das Ganze funktioniert.
Ich meine, da hast du natürlich den Nagel auf den Kopf getroffen. Also einfach jetzt eine existierende Anwendung zu nehmen und zu sagen, so, jetzt schiebe ich das in die Cloud und jetzt bin ich Cloudy. So ist es natürlich nicht im Sinne von Scale-Out, ne? Oder Ausskalierbarkeit. Wenn ich jetzt da sage, ich möchte wirklich das komplette Potenzial von der Cloud nutzen und ich möchte das komplette Potenzial von der Windows Azure Cloud und von Azure Compute nutzen, dann muss ich meine Anwendung natürlich entsprechend dann auch designen und auch entsprechend gemäß den Spielregeln dann von Azure Compute dann auch spielen. Das heißt also, wenn ich dann so typische Singleton-Pattern-Implementierung habe, wie mit dieser CDLL, wo das wahrscheinlich dann der Fall wäre, oder wenn ich so Sachen habe, wo ich dann sage, okay, ich verlasse mich so auf In-Memory-State, ja, und was passiert dann, wenn ich dann auf einmal anstatt einer Instanz 10 Instanzen habe, ja, dann ist nämlich alles kaputt, sozusagen. Das heißt, wirklich, das hast du sehr schön antizipiert, wenn du da die Azure-Plattform wirklich komplett ausnutzen möchtest, dann musst du gemäß den Spielregeln der Azure-Plattform und diese Spielregeln sind natürlich auch ähnlich wie die Spielregel von der App-Engine, musst du nach diesen Spielregeln spielen. Absolut, ja.
Okay. Aber ich kann eben raus. Also das wäre ja ein Unterschied. Ich könnte das anders machen, wenn ich in meinem Fall halt entscheide.
Ja, ich kann raus. Ja, ich meine, Microsoft hat auch so ähnlich eingeschränkt angefangen wie die App-Engine, ja, aber auf Basis von Kundenfeedback, ja, die haben da wirklich sehr viel Feedback eingeholt. Es gibt da, und das ist auch ganz interessant, es gibt eine Webseite dafür, Stefan, und zwar heißt die www.mygreatwindowsazureidea.com. Das ist das offizielle Windows Azure Plattform Feature Voting. Da kann man also hingehen und sich registrieren und dann kann man sagen, welches Feature man gerne hätte und warum und dann können andere dafür halt stimmen und Punkte vergeben. Und tatsächlich wurden da schon einige Features in den unterschiedlichen SDK-Versionen, die seitdem auf den Markt gebracht wurden, wurden dann auch tatsächlich umgesetzt.
Wie ist das, wenn ich jetzt, das ist im Prinzip vorher schon gesagt, es gibt natürlich auch so eine Storage-Komponente, wenn jetzt meine Architektur anders aussieht und ich entsprechend hochskalieren will, muss ich normalerweise an meiner Persistenz was ändern. Ja. Wie funktioniert das in der Azure-Plattform?
Also, wenn ich wirklich hochskalieren möchte, dann kann ich natürlich mich nicht auf den Plattenplatz auf der lokalen Instanz dann verlassen, ne? Weil du weißt ja nicht, ist beim nächsten Call über den Load Balancer, bin ich da wieder auf der gleichen Instanz, beziehungsweise, kann ja sein, dass ich komme zwar vielleicht wieder theoretisch auf die gleiche Instanz, aber das ist dann doch nicht die gleiche Instanz, weil nämlich genau diese VM vorher heruntergefahren wurde, weil sie irgendwie Zicken oder Mucken gemacht hat, beziehungsweise, wie gesagt, der Server vielleicht irgendwie abgeraucht ist. Deswegen sollte man natürlich so wenig wie möglich, wenn es irgendwie Sinn macht, mit lokalem Speicher arbeiten und dafür aber mit einer Storage-Komponente aus der Windows Azure Cloud arbeiten. Und diese Storage-Komponente, da gibt es eben Windows Azure Storage dafür. Und da gibt es drei unterschiedliche Ausprägungen davon. Aber vielleicht sollte man vorher nochmal ganz kurz zurück zu Azure Compute, weil da wollte ich noch klarstellen, viele Dinge werden von interessierten Cloudianern immer etwas, ich sag mal, jetzt nicht falsch gesehen, aber irgendwie bekommen sie das in den falschen Hals, was jetzt Azure Compute ist und was es eben auch nicht ist. Ich sehe Azure Compute zum Beispiel jetzt nicht, also Windows Azure jetzt nicht als einfache Hosting-Plattform fürs Web. Also wenn ich meine Vereinsseite oder meinen Weblog da oben hosten möchte, ist es wahrscheinlich etwas überdimensioniert. Ich sehe dann eher so Szenarien, wo man, also ich sehe eigentlich mehr oder weniger vier große Szenarien, wo das Ganze Sinn macht. Das eine ist das sogenannte On-Off-Szenario. Das bedeutet, es gibt ja Applikationen, die jetzt nicht ständig laufen müssen, die nicht ständig verfügbar sein müssen, die halt zu einer bestimmten Zeit im, keine Ahnung, im Monat oder in der Woche oder vielleicht sogar im Jahr aktiv sein müssen, ne? Dann kann ich das eben so automatisieren, vielleicht von einer lokalen Maschine. Entschuldigung, das heißt ja nicht mehr lokal, das heißt ja jetzt nur noch on-premise, ne? Also von einer On-Premise-Maschine und kann es dann so skripten und so automatisieren, dass eben diese Azure-Anwendung dann hochgefahren wird, für diese bestimmte Zeit zur Verfügung steht und dann auch läuft mit der ganzen Failover-Sache, mit der ganzen Ausskalierbarkeit und was eben so alles geht in Azure und dann wieder zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach runtergefahren wird. Und das kann ich sehr gut, wie gesagt, remote machen und remote kontrollieren. Dafür ist Azure eigentlich ganz gut verwendbar und ich habe da auch also sowohl ein privates Projekt als auch ein Kundenprojekt damit umgesetzt und die funktionieren beide eigentlich sehr gut. Ein zweites Szenario ist das sogenannte Growing Fast. Das heißt also, naja, ich brauche ständig und stetig irgendwie mehr, ja, das ist der, keine Ahnung, das ist der Twitter-Effekt oder sowas oder der Facebook-Effekt. Ich weiß zwar jetzt nicht, wie viele Twitters und Facebooks die Welt noch braucht oder noch sehen wird, aber auch das kann ich mit Azure eigentlich ganz gut hinbekommen, dass ich halt so ständig und stetig sozusagen neue Instanzen basierend auf bestimmten Performance-Key-Indikatoren mit hinzuschalten lasse. Und dann gibt's Bursting-Szenarien. Bursting-Szenarien heißt entweder vorhersehbare Spitzen oder eben unvorhersehbare Spitzen. Also unvorhersehbare Spitzen ist ein bisschen schwierig in Azure, weil, die Zeit, die Azure braucht, um eine neue Instanz hochzufahren, ist momentan noch relativ lang.
Also, das heißt, was heißt relativ lang?
Ja, also ich habe schon unterschiedliche Werte in der Realität selber erfahren dürfen, aber geh mal von 10 Minuten aus. Ja, okay. Weil ich eben da bestimmte Abstraktionen noch drin habe über der IaaS-Idee von Amazon, ja. Also so ganz nachvollziehen kann man es dann im Endeffekt doch nicht. Ja. Wir sind da auch mal ein bisschen tiefer technischer eingestiegen und naja, ich weiß, dass die da drüben in Redmond mit Hochdruck dran arbeiten, das auf jeden Fall runterzudrücken, diese Deployment-Zeit. Aber momentan muss man schon, also ich habe es schon in 8 Minuten gesehen, ich habe aber auch schon 20 gewartet, also ich sag's
nicht. Vielleicht sollten die Jungs mal mit Linux experimentieren oder so, entschuldige.
Das ist natürlich ein absolut valider Punkt. Wir haben natürlich auch bei ThinkTecture haben wir dann natürlich auch mit Amazon ein bisschen experimentiert und da die Bootzeiten von den VMs im Vergleich Linux und Windows Server ist natürlich schon eklatant, ne? Die Unterschiede.
So ist das, ja. Ist natürlich so. Interessante Frage, was da alles tatsächlich hinzukommt an Dingen, die sie oben drauf packen, aber lass uns das vielleicht nicht zu sehr im Detail diskutieren. Was du im Prinzip gerade gesagt hast, ist ja vor allem, dass sich es immer dann lohnt, die Azure-Plattform einzusetzen, wenn man die Elastizität braucht, die sie bietet. Ne, wenn ich nicht vorher genau weiß, wie viel ich brauche, wenn ich weiß, dass ich 5 Maschinen brauche, dann sagst du, interpretiere ich jetzt hinein, stelle ich mir irgendwo 5 Maschinen hin oder miete ich mir irgendwo 5 Maschinen und dann nehme ich nicht Azure.
Wenn ich
nicht weiß, ob ich eine oder 5 oder 50 brauche oder wenn ich weiß, dass ich eine brauche, aber nur diesen Monat und nächsten Monat nicht oder 5 diesen Monat und nächsten Monat keine, dann ist Azure eine gute Wahl.
Genau, so, aber eben momentan das noch unter der Prämisse, wenn das Elastizitätszeitfenster, ich sag mal so, um die 15 bis 30 Minuten liegt. Mhm, ja, okay. Wenn ich dann also innerhalb von 5 Minuten reagieren muss, dann wird es schon ein bisschen schwieriger, ganz ehrlich gesagt. Mhm.
Jetzt gibt es ja ein Szenario, das auch immer gerne von den Anbietern platziert wird, das ist sowas Hybrides, sowas Gemischtes, wo man was im eigenen Datacenter hat und auch etwas in der Public Cloud hat. Jo. Da ist Microsoft sicherlich auch nicht untätig. Gibt es da eine entsprechende Integration von der Public Public Cloud ins Private Datacenter
hinein? Ja, also das gibt es, das ist momentan noch, ich weiß nicht, ob das jetzt Beta ist oder CTP, es ist ja bei Microsoft vieles CTP, also Community Technology Preview, aber das ganze Ding heißt Azure Connect. Da kann ich quasi über einen HTTPS-basierten Tunnel kann ich ein VPN aufmachen zwischen meinen zwischen meinen Azure Roles und zwischen ja bestimmten oder beliebigen Maschinen, die ich eben auswähle, die bei mir lokal, on-premise, im Datacenter oder wo auch immer laufen, die dann halt eine Verbindung zur Cloud herstellen können.
Also es ist also wiederum sehr ähnlich wie bei Amazon und Google, ne?
Genau.
Das gleiche Spielchen auch.
Genau.
Okay.
Und diese Rollen, um das Thema vielleicht dann mit Azure Compute abzuschließen, gibt es eben drei unterschiedliche Ausprägungen, wie dann eine Rolle in der Cloud dann tatsächlich laufen kann. Das eine ist die sogenannte Web-Role. Das ist eigentlich mehr oder weniger ein Windows Server 2008 oder Windows Server 2008 R2. Das kann man noch wählen. Plus Full IIS. Das heißt, da kannst du dann deine ASP.NET-basierten Anwendungen laufen lassen. Aber es gibt noch eine zweite, nämlich die sogenannte Worker-Role. Das ist dann eine kopflose Rolle, wie ich immer sage. Das heißt, da habe ich kein IIS und kein gar nichts, sondern dann habe ich einfach nur so einen Arbeiterprozess, wo ich dann so langlaufende Prozesse und langlaufenden Code eigentlich laufen lassen kann, der dann in seiner eigenen dedizierten VM dann vor sich hin wursteln kann und vielleicht wieder dann mit anderen Rollen und anderen Instanzen von anderen Rollen vielleicht kommunizieren kann. Und die dritte Rolle ist eben die sogenannte VM-Role, das ist jetzt die Virtual Machine-Role und das ist eben genau der Kandidat, wo viele Leute glauben, juhu, jetzt haben wir ja doch Infrastructure as a Service in der Azure Cloud, aber ganz so ist es eben nicht, weil ein ganz wichtiges Konzept ist ja eben diese Idee der Abstraktion über dieses Service-Model, über diese abstrakte Sprache und diese abstrakte Sprache wird von einem sogenannten Windows Azure Fabric Controller in der Cloud oben verwendet, wie ich es vorhin schon so angedeutet habe, um jetzt tatsächlich die Instanzen am Laufen zu halten, dass sie erreichbar sind, etc. pp. Und das macht er mit der Web-Role, das macht er mit der Worker-Role und das macht er natürlich auch mit der VM-Role. Das heißt, obwohl ich jetzt mir meine eigenen VMs lokal zusammenstellen kann, konfigurieren kann und dann in die Azure Cloud hochschieben kann, diese VM-Role und diese Instanzen von der VM-Role, die unterliegen immer noch der Idee von Platform as a Service. Das heißt, es kann sein, dass beim nächsten Call ich auf einer komplett frisch konfigurierten VM-Instanz auf einmal lande. Ja, also nur weil ich jetzt eine VM bauen kann, heißt es noch lange nicht, dass ich jetzt Infrastructure as a Service habe, sondern es ist immer noch Platform as a Service. Und das ist ein ganz essentieller Punkt.
Okay,
gut,
habe ich verstanden.
Sehr schön.
Gut, die Storage fehlt uns.
Genau, so, da waren wir ja hängen geblieben. Ne? Genau. Also es gibt drei verschiedene Storage Services. Wobei eigentlich sind es nur zwei und der dritte, naja. Aber es ist so ähnlich wie bei Amazon. Es ist einmal Blob, Table und Queue. Also fangen wir mal von hinten her an. Queue ist quasi so ähnlich wie Simple Queuing Services von Amazon. Das heißt also, ein Best-Effort-FIFO-Queuing-Mechanismus mit einem REST-Kopf vorne dran. So kann man es eigentlich sagen. Und wird primär verwendet oder soll laut Aussagen von Microsoft primär verwendet werden, um jetzt zwischen unterschiedlichen Roles in Azure Compute und Role-Instanzen zu kommunizieren. Also für eine inhärent asynchrone und potenziell hochskalierbare Kommunikation zwischen unterschiedlichen Rolleninstanzen.
Das heißt, ich schiebe in meiner Web-Role, schiebe ich irgendetwas rein in eine Queue und mit vielen, vielen Workern hole ich das dann
ganz genauso ist
raus und verarbeite.
Ganz genauso ist es gedacht. Okay. Dann haben wir Table Storage. Das ist jetzt ein NoSQL-Ansatz, wo ich eben sage, okay, ich habe ein Storage-System, was prinzipiell, theoretisch und vielleicht auch praktisch unendlich skalieren kann. Ich habe da einen komplett schemalosen Ansatz, habe zwar ein Programmiermodell in .NET, ja, das ich dann über Link, also über Language Integrated Query, dann entsprechend nutzen kann, um meine Daten dann abzufragen bzw. abzudaten und zu schreiben, aber im Prinzip ist es komplett schemalos. Und last but not least haben wir dann noch den Blob Storage. Naja, das ist jetzt vielleicht vergleichbar mit S3, also mit Simple Storage Service von Amazon, wo ich dann auch einfach ein Dateisystem in der Cloud habe mit einem REST-Kopf vorne dran, sodass ich dann eben das, was ich in meinen Web-Worker oder VM-Roles mache, dann halt wirklich dauerhaft persistieren kann in einem Service in der Cloud.
Okay, dieser Table Store, was ist das für ein Modell dann? Also was für ein Datenmodell verbirgt denn das? Also irgendwas so ähnlich wie SimpleDB, irgendwie sowas Tupel-orientiertes? Oder
genau.
Was
genau, also ich kann Tables haben und in Tables sind Entities und Entities sind aber schemalos. Das heißt, ich kann in einer Table beliebig viele Typen von Entities haben. Also der Klassiker ist halt, dass man sagt, okay, ich modelliere wirklich meine Anwendung da oben jetzt so Use Case basiert und sage dann halt, okay, ich pfeife auf Normalformen, ja, und auf 2 Normalformen und 3 Normalformen und Foreign Keys und das ganze Getönse und sage halt, okay, ich mache das ganze Use Case orientiert und packe das zusammen, was wirklich für diesen Use Case, also zum Beispiel für das Lesen von, keine Ahnung, Kundendaten oder das Lesen von Bestellungsdaten, was da eben zusammengehört. Das ist dann halt der Kunde selber, dann vielleicht irgendwie die Adresse von dem Kunden und dann eben die Bestellung und die einzelnen Items auf der Bestellung. Das halt alles in eine Table rein.
Mhm. Okay, das ist natürlich jetzt das, was die, also was irgendwie alle machen, die in der Cloud irgendwann, oder was alle am Anfang zumindest gemacht haben, und irgendwie sind alle, glaube ich, den gleichen Weg gegangen, und Microsoft vielleicht als erstes, und haben gemerkt, das ist zwar eigentlich das Richtige und wir können 100 Jahre sagen, dass es das Richtige ist, aber Leute, zumindest wenn ich diese große Skalierbarkeit haben möchte, die Leute wollen irgendwie doch dann ihre gute alte relationale Datenbank wieder haben. Genau. Und ich glaube, da kommen wir später nochmal drauf, ja, ne? Dass das irgendwie auch da nicht anders ist. Okay. Gut, damit haben wir die Azure-Plattform. Nee, Azure Compute, was haben wir jetzt abgehandelt?
Das ist es. Das ist halt mit dem Wording bei Microsoft. Das ist manchmal ein bisschen anstrengend. Also nochmal, das Ganze heißt die Windows Azure Plattform und wir haben jetzt Windows Azure Compute und Windows Azure Storage gemacht. Und die nächste logische Komponente, weil du sie ja schon angesprochen hast, wäre dann eigentlich, ich sag mal, die klassische Datenbank in der Cloud.
Okay.
Und diese,
das wäre jetzt SQL Azure.
Genau, und diese klassische Datenbank in der Cloud, die heißt jetzt SQL Azure. Mhm. Auch da gibt es eine kleine Anekdote dazu. wie Microsoft damals übrigens noch die Azure Services Plattform auf der PDC 2008 vorgestellt hat, gab es die sogenannten SQL Data Services. Und SQL Data Services waren eigentlich auch so ein NoSQL REST-basiertes Datenkonzept in der Cloud. Und da haben sie dann aber große Prügel bekommen, ja, von den Kunden. Zum einen mal, weil es ja schon so einen NoSQL-Ansatz mit Table Storage gab und zum anderen, weil viele Kunden gesagt haben, ja hallo, ja, wir können jetzt auch nicht alles komplett umstellen und komplett wegschmeißen, wir brauchen schon noch zumindest mal für eine Migrations- und Übergangsphase schon noch ein relationales Datenbankmanagementsystem da oben.
Vielleicht entschuldige eine Zwischenfrage, das habe ich gerade vergessen zu fragen, die Data Storage Optionen, über die wir gerade gesprochen haben, Blob und Table und Queue, kann ich die nur aus Compute heraus benutzen? Nee. Oder kannst du die auch direkt benutzen?
Da das ja komplett offene HTTPS, HTTP-basierte Endpunkte sind, ne? Ob sie jetzt komplett restisch sind, das darfst dann du beurteilen, kannst du die natürlich von überaus verwenden. Also es gibt dann auch so Third-Party-Tools, wie es ja das auch in der Amazon-Welt gibt, ja, da entsteht ja dann so ein Cloud-Ökosystem, wo du dann irgendwelche Cloud-Explorer hast, die sich dann direkt zum Beispiel in den Windows-Explorer integrieren und du hast dann ein gemountetes Laufwerk, was direkt auf dein Blob-Storage zeigt und so Zeug. Da gibt es natürlich auch schon Backup-Lösungen, die sich damit integrieren. Also das kannst du natürlich von überall aus, von jeder Maschine quasi, von jedem Mobile-Device und von jeder Programmiersprache aus anzapfen. Absolut, ja.
Okay, gut. Dann wieder zurück zu SQL.
Genau. Wo hattest du mich unterbrochen?
Ja, du wolltest die Anekdote erzählen.
Genau, ja. Und da haben eben diese Kunden Microsoft dafür ein bisschen geschasst und haben halt gemeint, also wir brauchen auf jeden Fall unsere relationale Datenbank-Engine da oben. Ja, und dann sind sie halt noch ein bisschen in sich gegangen und dann dreiviertel Jahr später sowas haben sie dann SQL Azure dann eben gezeigt und announced. Und SQL Azure heute ist jetzt erstmal primär die SQL Server Datenbank Engine in der Cloud. Ja, das heißt also, ich habe so einen SQL Azure Server, aber der Server ist jetzt natürlich keine dedizierte Maschine, sondern gemäß dem allgemeinen Cloud Computing Gedanken ist es eigentlich Database as a Service, so kannst du vielleicht sagen, ne?
Aber das ist doch jetzt gedacht für die Nutzung aus Compute heraus, oder?
Ein Schelm.
Jetzt erzähl mir nicht, dass Schelm ich dazu gedacht, dass ich aus meinem lokalen Datacenter in der Cloud eine relationale Datenbank
habe. Ich bin natürlich komplett bei dir. Ja, da gibt es zwei so große Szenarien, die ich immer wieder gern den interessierten Kunden vorlege. Das eine nennt sich Code Near, das andere Code Far. Also Code Near. Code Near und Code Far. Und letzthin habe ich mich mal bei einem Event versprochen und habe gesagt Code Fear. Ja? Also Code Far ist eigentlich das, was man nicht machen sollte. Und das ist auch das, was du wahrscheinlich so im Hinterkopf hattest, dass man sagt, okay, da oben läuft jetzt eine relationale Datenbank, wunderbar, und ich habe ja schon existierende Anwendungen. Stefan, denk doch mal an die Quadrillionen von Access-Anwendungen und Excel-Anwendungen. Oh. Wo ich jetzt einfach... Das ist
eine schlimme Vorstellung.
Genau, wo ich jetzt einfach nur durchs Ändern von einem Connection-String ja, super einfach meine Daten in die Cloud bringen kann. Merp, fail, ja. Weil, was passiert da unten drunter, ne? Stell dir mal vor, ich habe jetzt meine lokale Anwendung, ob das jetzt eine Windows Forms oder eine Access-Anwendung eben ist, und die will jetzt auf SQL Azure gehen. Die geht dann mit dem nativen Protokoll vom SQL Server da drauf. Das heißt, das ist TDS, also Tabular Data Stream. Das heißt, das ist TDS über TCP über SSL. Das heißt, es ist ein Protokoll, das gibt schon seit, keine Ahnung, 20, 25 Jahren, das aber nie fürs Internet gemacht wurde. Hm. Ja, deswegen gibt es da natürlich entsprechende Probleme, wenn es irgendwelche Netzwerkschluckauf-Sachen gibt. SQL Azure kann einfach mal entscheiden, die Connection zu kappen, wenn sie zu lang offen gehalten wird oder wenn dann eben gerade Ressourcen in der Cloud benötigt werden, die dann halt irgendwie umgeschiftet werden müssen, etc. pp. Und all diese Legacy-Anwendungen, das interessiert die natürlich nicht die Bohne, weil die kennen ja diese Idee dahinter gar nicht. Ne? Deswegen ist das Code-Far-Prinzip zwar interessant, aber eigentlich nicht wirklich realisierbar, ohne dass man explizit dagegen programmiert. Und mal von den Latenzzeiten kommt also mal ganz und gar abgesehen.
Mhm. Okay. Und gut, ja, also da haben wir offensichtlich die gleiche Meinung.
Ja.
Und insofern, okay, also ich denke, wir sind beide der Meinung, dass relationale Datenbanken jetzt nicht auf einmal ausgedient haben und nicht mehr benutzt werden dürfen, weil jetzt was anderes cool ist, das bestimmt nicht, aber dieses Modell ist doch schon ein bisschen schräg, sondern wenn, dann müsste man wenigstens sagen, man macht das halt mit dem Code, der im gleichen Datacenter läuft.
Genau, also der Klassiker ist dann halt, dass du eine Web-Anwendung hast, die dann eben im gleichen Datacenter läuft wie deine SQL Azure.
Mhm. Ja, einverstanden, das kann ich schon eher.
Subscription. Übrigens zu den Datacentern, da gibt es in Europa, also für uns Deutsche, gibt es momentan Amsterdam und Dublin zur Auswahl. Und weltweit sind es, glaube ich, mittlerweile 9 Datacenter, also 8 oder 9. Und Microsoft baut da ständig neue hinzu. Und ja, wie gesagt, für uns Europäer, also vor allem für die Deutschen, ist eigentlich so von der Anbindung her das Amsterdam Datacenter momentan am besten geeignet.
Und man wählt auch explizit aus, in welches Datacenter man gehen will?
Genau, also momentan ist es so, du entscheidest dich beim Deployment, ja, in welches Datacenter du gehen willst.
Mhm. Genau. Okay. Gut, jetzt bleibt eigentlich noch das Spannendste, glaube ich, von dem ganzen Zeug, nämlich AppFabric. Das würde ich jetzt zumindest mal vermuten, ist das
Spannendste. Ja, es ist das Spannendste. Es ist aber auch das mit dem größten Potenzial, sich jetzt zu verzetteln in 4 Stunden Diskussion. Mhm.
Vielleicht sollten wir es dann jetzt nur kurz anreißen, damit wir den Überblick sozusagen vollständig haben, mal kurz erklären, was es genau ist, und sparen uns dann vielleicht einen detaillierteren Überblick für eine separate Folge.
Da bin ich komplett bei dir. Also, erstens mal ist es wieder ein sehr obskurer Name, oder Stefan? Windows Azure App Fabric.
Fabric ist doch schön esoterisch, das ist doch ganz
cool. Ah ja, vor allem, es gibt verschiedene Belegungen des Begriffs Fabric in Azure. Und ich habe ja vorhin schon mal von diesem Fabric Controller gesprochen, der hat aber damit gar nichts zu tun.
Warum auch?
Also es gibt ja die Windows Server App Fabric. Das ist ein verteilter Memory Cache, also ein verteilter In-Memory Cache und eine Erweiterung, so eine Application Server Erweiterung für den IIS. Und dann gibt es die Windows Azure App Fabric. Die sind jetzt, ich sag mal, technologisch noch ziemlich weit auseinander, aber sollen dann über die nächsten paar Iterationen, um nicht zu sagen Jahre, hinweg zusammenwachsen. Und die Azure App Fabric, die bietet momentan 3 Dienste an. Der eine ist ein Caching-Dienst. Das ist quasi mehr oder weniger die Erweiterung von diesem verteilten Memory Cache für die On-Premise-Lösung, aber diesmal halt eben als Cache-Service in der Cloud. Das ist also eine sehr interessante Geschichte, um eben die Latenzen zu minimieren, dass ich nicht jedes Mal einen Roundtrip zum Beispiel auf Table Storage brauche, nicht jedes Mal einen Roundtrip auf meine SQL Azure Datenbank und ähnliches. Der zweite Dienst ist der sogenannte Access Control Service. Das ist also ein, und das ist jetzt immer schwierig in 1 bis 2 Sätzen zu erklären. Der Access Control Service ist ein Dienst, mit dem ich quasi regelbasiert Autorisierungsentscheidungen treffen kann. Das heißt, das ist ein Dienst, der funktioniert gemäß dieser Basisidee von claims-basierter Sicherheit. Das heißt, hier geht es darum, dass ich mich authentifiziere bei irgendeinem Identity Provider. Das könnte jetzt Google sein, das könnte jetzt, sagen wir mal, Yahoo sein oder LiveID oder mein eigener Identity Provider in der Firma. Mit diesem Token gehe ich dann zum Access Control Service und der Access Control Service guckt dann basierend auf Regeln, die ich vorher da eingestellt habe und konfiguriert habe, was er jetzt mit diesem Token machen soll und schickt dann ein resultierendes Token zurück an die eigentliche Anwendung. Und die Anwendung guckt dann in dieses Token rein, was derjenige Aufrufer, also der eigentliche Benutzer, jetzt denn überhaupt tun darf. Und das ist also eine sehr spannende Geschichte, also dieses ganze Thema, dieses ganze Themenumfeld, und da müssen wir auch noch unbedingt eine eigene Episode machen, also tokenbasierte Authentifizierung, claimsbasierte Sicherheit, Autorisierung und Personalisierung, das ist momentan ein ganz, ganz, ganz großes Thema. Und wie wir wissen, jetzt auch nicht nur in der Windows- und Microsoft- und .NET-Welt, weil wir vor allem auch Anfragen bekommen für Interoperabilität mit anderen Lösungen und Plattformen und eben auch die Integration in die Cloud. Und der Access Control Service ist da eben, ich sag mal, ein Mosaikstück in dieser ganzen claims-basierten Sicherheitsgeschichte, die Microsoft halt anbietet, sowohl on-premise als dann auch in der Cloud. Und last but not least der Service Bus. Der Service Bus ist jetzt, ich nenne ihn immer ein Kommunikationsrendezvous-Punkt in der Cloud. Und zwar kann ich da basierend auf der Idee von einem Anwendungsendpunkt, also wenn man die WCF kennt, und ich glaube, wir haben ja auch schon mal über die WCF hier gesprochen, ne? Wenn man die WCF kennt, mit der Windows Communication Foundation kann ich Services bauen, entweder so Operation-basierte, also mehr so in die SOAP-Welt hinein, oder so leicht REST-angehauchte, aber ich brauche immer sogenannte Kommunikationsendpunkte. Und jetzt mit dem Service-Bus kann ich Kommunikationsendpunkte in der Cloud aufmachen, über einen sicheren Kanal, ja, also auch über SSL abgeschottet beispielsweise und habe damit die Möglichkeit sozusagen die Lücke zu schließen von On-Premise und Cloud und On-Premise, aber jetzt nicht über diesen VPN-Gedanken, wie das mit Azure Connect möglich ist, sondern basierend auf einer Anwendung oder sogar auf Endpunktebene in einer Anwendung. Das heißt, du kannst eine Anwendung laufen lassen, lokal, und kannst nur einen Kommunikationsendpunkt in der Cloud aufmachen, der dann über eine öffentliche Adresse, aber natürlich abgesichert, auf dem Servicebus erreichbar ist und kannst dann von anderen mobilen Endgeräten oder wieder von anderen Services oder von anderen Windows-Anwendungen, beziehungsweise du kannst eigentlich von jeder beliebigen Plattform dann auf diesen öffentlichen Endpunkt zugreifen. Ja, das kann dann authentifiziert und autorisiert passieren. Da kommt dann wieder der Access Control Service mit ins Spiel. Und die Message, ja, also die Daten, die du da eigentlich hinschickst, die werden dann wieder runtergereicht an den Service oder die Anwendung, die eigentlich bei dir läuft. Und der kann dann wieder Antworten hochschicken, die dann wieder hochgepumpt werden an den Servicebus und wieder zurück als Antwort an den eigentlichen Aufrufer. Das heißt, somit habe ich wirklich so einen generischen Kommunikations-Rendezvous-Punkt in der Cloud, um ja eben diese Brücke von lokal und Cloud und lokal schlagen zu können.
Das ist ein Szenario, vermutlich wäre dann auch, dass ich das Ganze mische und irgendwelche, wie war es jetzt, Azure-Plattform, Azure-Compute-Services habe, die halt irgendwie in der Cloud laufen und sich mit dem Service-Bus verknüpfen und interne, in meinem eigenen Datacenter laufende Anwendung habe, die sich auch mit dem Service-Bus verknüpfen und alle zusammen bilden dann irgendwie meine Gesamtanwendung.
Ganz genau so ist es. Ganz genau so ist es. Und wir haben da auch einen Prototypen gebaut für eine Firma hier in Unterfranken. Die verwenden iPhones und iPads, ja, um sozusagen bestimmte Datenbestände aus der Unternehmung herauszubekommen, aber ohne, dass jetzt irgendwie die ganzen Firewalls da durchlöchert werden müssen. Und mit dem Servicebus haben wir da also auch eine interoperable Art und Weise hinbekommen, weil ein Programmiermodell vom Servicebus ist zwar die WCF, also die Windows Communication Foundation, aber ein anderes Programmiermodell ist das sogenannte Message Buffer API, und das Message Buffer API ist komplett REST-basiert.
Okay. Das heißt, ich muss das nicht wiederholen, dann kann ich im Prinzip natürlich meine Anwendung mit irgendwas programmieren, solange ich sie daran anhängen kann.
Genau.
Okay. Genau. Gut, ich glaube, da müssen wir wirklich nochmal tiefer einsteigen und vielleicht auch nochmal die Unterschiede herausarbeiten. Vielleicht ist es auch mal interessant, dann wirklich mal diese fortgeschrittenen cloud-orientierten Programmiermodelle auf verschiedenen Plattformen miteinander zu vergleichen. Aber das sparen wir uns für eine Zukunftsfolge.
Genau.
Was mich noch interessieren würde, was hat Microsoft denn für eine Preispolitik mit dem Ganzen? Kann ich das jetzt einfach mal ausprobieren? Gibt es da ein Free-Tier-Angebot für die Einsteiger oder wird es gleich richtig teuer und was kostet es überhaupt?
Genau, das ist eigentlich
was bekomme ich dafür?
Das ist eine sehr gute Abschlussfrage. So. Hm. Also ich habe in diese Linksammlung, die wir auch zur Verfügung stellen werden, habe ich mal die sogenannte Windows Azure Platform Angebotsvergleichstabelle mit aufgenommen, und an der sieht man eigentlich perfekt, welche Angebote es gibt. Also es gibt auch Probierangebote, wenn man zum Beispiel MSDN-Subscriber ist, ja, also als Softwareladen, der heutzutage auf der Windows- und .NET-Plattform entwickelt, hat man normalerweise so eine MSDN-Subscription, und dafür bekommt man dann also einen relativ hohen Gegenwert, um eigentlich jeden Monat eine Compute-Instanz von einer kleinen Server-Instanz 24x7 durchlaufen lassen zu können. Das heißt also, für Entwicklung und fürs Testen ist das in der Regel ausreichend. Wenn jetzt Firmen oder auch Einzelkämpfer vielleicht auch noch Microsoft-Partner sind, Microsoft hat ja so ein Partner-Programm, da gibt es dafür auch dann die sogenannten Cloud-Essentials. Also es gibt insgesamt, lass mich mal gucken, 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Pakete, die ich mir entweder erkaufen kann oder eben dann über die entsprechenden Mitgliedschaften in anderen Programmen dann sozusagen als Gutzahl obendrauf bekomme. Und dazu gibt es natürlich das ganz normale verbrauchsorientierte Modell. Das heißt also, wenn du sagst, ja, ist ja alles schön und gut, aber am Ende des Tages will ich als Independent Software Vendor, will ich ja diese Lösung, diese cloud-basierte Lösung wieder an meine Endkunden verkaufen, dann wirst du also dann gucken, wie viele Cent kostet eine Stunde von einer Serverinstanz von der oder der Größe. Wie viel kostet ein gespeichertes Gigabyte im Azure Storage pro Monat, ja. Wie viel kostet, keine Ahnung, so eine Verbindung über Azure Connect, wie viel kostet eine Verbindung über den Servicebus und so weiter. Das heißt also, neben diesen Paketen, neben diesen Starter-Paketen, beziehungsweise dann auch Einführungsangeboten, gibt es natürlich das ganz normal verbrauchsorientierte. Und da liegen sie preislich, ich sag mal, natürlich nicht so sehr weit weg von all den anderen. Also können sie ja auch nicht, ne? Am Ende des Tages müssen sie ja natürlich konkurrenzfähig werden und dann hoffentlich auch bleiben.
Wie sieht es mit SLAs aus?
Ja, SLAs sind schön formuliert. Also die eigentlich jeder dieser Dienste, jeder dieser Blöcke, die wir jetzt da kurz angerissen haben, der hat ein Service-Level-Agreement, ist sogar auch für mich einigermaßen gut verständlich. Was man aber immer beachten muss ist, und das habe ich jetzt schon ein paar Mal gemerkt, dass da auch ein bisschen Aufklärungsbedarf besteht. Diese SLAs, zum Beispiel im Falle von Azure Compute, diese SLAs können natürlich nur dann ziehen, wenn ich mindestens 2 Instanzen in der Cloud oben am Laufen habe. Weil sonst kann natürlich Windows Azure bzw. dieser berühmte Fabric Controller gar nicht sicherstellen, dass ich High Availability habe, nämlich diese 99,95%, weil ich ja entweder fällt die eine weg und die andere bleibt da oder halt eben umgekehrt, ja. Aber wenn ich nur eine Instanz habe, dann ziehen eben diese Service-Level-Agreements nicht. Immer erst ab 2 Instanzen in der Cloud. Und 2 Instanzen heißt natürlich auch, dass ich 2-mal dafür bezahle.
Okay. Gut, und natürlich muss man auch wissen, das wird bei Microsoft nicht anders sein als bei den anderen auch. Wenn das SLA nicht eingehalten wird, dann wird im aller günstigsten Fall das zurückvergütet, was man für den Dienst bezahlt hat.
Ja, nicht einmal das.
Also was natürlich, also wenn überhaupt, was natürlich in keinem Verhältnis zu dem steht, was für einen selbst möglicherweise an der Anwendung dranhängt. Aber das ist halt klar.
Das ist halt klar. Das sind diese Cloud-Modelle. Ja. Ich bekomme dann bei Microsoft bekomme ich dann quasi einen Gutschein für den Folgemonat.
Ja, schöne Sache, danke. Ein 20-Euro-Gutschein, 100-Euro-Gutschein. Naja, okay, man weiß ja, worauf man sich einlässt und sich
jetzt. Sollte man, ja, sollte
passt, man. Was man. Passt auf, was man da tut. Okay, gut. Any parting words? Irgendwas, was wir zum Abschluss noch sagen sollten, bevor wir uns auf die nächste Folge zu dem Thema vertagen?
Also, ich würde sagen.
Ist es gut, das Zeug?
Es wird immer besser. Also, wir arbeiten jetzt schon seit über 2 Jahren damit. Haben viel damit rumgespielt, haben es technologisch sehr tief unter die Lupe genommen, machen jetzt auch Projekte damit. Also es wird immer besser. Microsoft lernt mal wieder durchs Tun einfach, ja, auch durch viel Kundenfeedback. Bestimmte Dinger sind echt, ich sag's jetzt einfach mal, geil, ja, zum Beispiel dieser Access Control Service oder der Service Bus, damit kann man Szenarien realisieren. Da fallen manchen Entscheidern in gewissen Firmen ganz einfach die Augen aus dem Kopf. Ja, und alles andere wächst so langsam, aber ständig, und das wird so richtig rund, ja. Also ich bin eigentlich momentan zufrieden, es scheint alles auf einem ganz guten Weg zu sein.
Okay.
Und wie gesagt, es war heute wirklich erst nur ein Überblick. Man müsste sich dann wirklich mal Zeit nehmen, um in die interessanteren Szenarien auch so Architektur-Patterns, wie man die dann vielleicht umsetzen kann oder eben nicht umsetzen sollte, da müsste man sich dann halt nochmal ein bisschen tiefer dann mit beschäftigen.
Aber irgendwas müssen wir für die anderen Episoden
absolut
auch übrig lassen.
Absolut, ja. Ja.
Deswegen würde ich sagen, machen wir hier Schluss.
Super.
Vielen Dank, Christian. Ich fand es super informativ. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe, unsere Zuhörer auch. Und ich freue mich schon auf die nächste.
Jawohl, vielen Dank fürs Interview, Stefan, und mach's gut. Tschüss.
Auch so, bis bald. Ciao.
Vielen Dank fürs Runterladen und Anhören des Heise Developer Architektur Podcasts. Der Podcast wird produziert von Michael Stahl, Stefan Tilkopf, Markus Völter und Christian Weyer und ist gehostet auf dem Heise Developer Channel unter www.heise.de/developer/podcast. Wir freuen uns über jegliches Feedback via Mail, Kommentaren auf der Webseite oder als selbst aufgenommenes MP3 bzw. als Anruf auf unserer Voicebox. Die Kontaktmöglichkeiten finden sich im Detail auf der Webseite. Alle Episoden des Podcasts sind lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative 3.0 Lizenz. Das bedeutet, die Episoden als Ganzes können für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden. Änderungen sind nicht erlaubt und es muss immer die Quelle angegeben werden. Näheres unter creativecommons.org.